Moin Moin Logistik und herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge 150. Heute geht es um das Thema Azubis heute, wie sich Azubis und Unternehmen verändern müssen. Und ein kleiner Kurzüberblick über die Themen. Wir reden über die Motivation und Orientierung für neue Azubis. Wir reden vielleicht sogar über ein paar Tipps für Unternehmen, um mit der aktuellen Azubi-Generation besser umzugehen. Und diskutieren über sinkende Soft Skills und Herausforderungen in der Ausbildung. Ich habe einen wunderbaren Gast dazu eingeladen. Jemand, der in den letzten 20 bis 30 Jahren, korrigierte mich vielleicht gleich, Correct. Hier in Hamburg gelernt hat, der müsste ihn eigentlich kennen. Also alle Spediteure aus Hamburg kennen sicherlich Thomas Bär, Lehrer von der BS09 Berufsschule Logistik, Schifffahrt und Touristik. Moin Thomas.
Moin Marcel. Freue mich, dass ich hier bin.
Ich freue mich auch, dass du hier bist. Wir kennen uns ja jetzt auch schon 10 Jahre.
Ist das schon so lange?
Das ist tatsächlich jetzt schon so lange. Genauso wie ich es gerade anmoderiert habe, kenne auch ich dich aus meiner Ausbildung, wie viele, viele Leute auch. Als ich das hier erzählt habe, haben auch schon einige unserer Disponenten aufgehört. Oh, den hatte ich auch.
Das glaube ich, ja.
irgendwo hatte dich, glaube ich, jeder mal in der Berufsschule. Ja, erzähl vielleicht mal ganz kurz was zu dir.
Ja, also ich bin jetzt fast 30 Jahre Lehrer. Davon 28 Jahre, ja, 27 Jahre am Holzenwall, an der beruflichen Schule. Ich unterrichte ausschließlich eigentlich Speditionskaufleute. Ich habe auch an meiner Schule gelernt. Bin eigentlich gelernter Zöllner. Das war die schlimmste Entscheidung, die ich je getroffen habe. genau die Gegenseite. Das war auch eine furchtbare Ausbildung. Habe danach dann mein Abi gemacht, Zivildienst gemacht. Habe dann Spedition gelernt in einer sehr alten Hamburger Spedition im Chielehaus. Wie so ein Kontor, alles aufgebaut. Ich habe das geliebt. Das war schon sehr meins. Habe dann noch in 3 anderen Speditionen gearbeitet. Meine Frau kenne ich schon ganz lange, wollte dann eigentlich nach Australien. Da war das erste Kind unterwegs und dann hat sie gesagt, ich komme nur ein Jahr mit. Habe ich gesagt, oh, wenn ich nach Sydney gehe, komme ich nicht wieder. Und dann haben wir gesagt, okay, dann muss einer von uns beiden mal studieren. Und dann war ich das zufälligerweise, der studiert hat. Habe dann auf Handelsschullehramt studiert und war mir nie sicher, ob das nun wirklich mein Job wäre. Bis ich den ersten Tag im Referendariat hatte in Lübeck an der Friedrich-List-Schule und ich habe Halleluja geschrien, weil das genau mein Ding war. Und seitdem unterrichte ich und mag das immer noch genauso gern wie früher.
Ich finde, das merkt man auch. Ich habe das dir schon im Vorgespräch zu dem Podcast gesagt. Du bist einer der wenigen Menschen, vor allem Lehrkräfte im Leben, die halt, finde ich, einen bleibenden Stempel bei Leuten hinterlassen. Den hast du auch bei mir hinterlassen und ich bin mir ziemlich sicher, bei vielen, vielen anderen Leuten auch. Bist ja jemand, der Leute nie aufgibt, immer bis zum Ende mitbegleitet und hier auch wirklich ein super Motivator bist. Deswegen, finde ich, bist du auch wirklich der geeignetste Gast für dieses Thema.
Ah, perfekt, das freut mich.
Ja, mich auch auf jeden Fall. Denn wir haben großes, großes vor, große Themen. Oh, ja. Und der ganz große Block, mit dem wir nämlich reinstarten, ist die veränderte Azubi-Generation. Was ist anders? Ich glaube, da spreche ich aus der Seele vieler, vieler Unternehmen in Hamburg, auch aus unserer, dass es natürlich anders geworden ist. Ob es wirklich schlechter oder schlimmer ist, das sollen andere Leute bewerten, aber es ist auf jeden Fall anders geworden. Wir haben große Herausforderungen bei Auszubildenden und das merkt ihr in der Schule natürlich auch mit als Erste, wenn die Leute dann zu euch in den Unterricht kommen. Magst du mal aus deiner Erfahrung erzählen, wie nimmst du das eigentlich so wahr?
Ja, wie viel Zeit hast du? Es ist so, es gibt Sachen, die haben sich nicht verändert. Also ich bin immer noch der Meinung, ein Schüler schreibt ganz ungern 5 und 6. Das war früher so, das hat sich auch jetzt nicht verändert. Ich finde auch hinsichtlich des Respekts sehe ich keinen Unterschied. Ich weiß, dass es in allgemeinbildenden Schulen anders sein kann, aber ich sag mal so, ich habe wahrscheinlich 2.000, 3.000 Schüler gehabt. Und es gab 2 Fälle, wo ich sagte, oh, junger Mann, jetzt reicht's. Also, und da ging es nicht mal um Drohung oder Gewalt, gar nicht so. Wo ich sagte, nee, das ist jetzt too much. Also ich finde, da gibt es keine Änderung. Ne? Also zumindest merke ich sie an meiner Person nicht. Aber wo ich Veränderungen wahrnehme, das ist bei der Lernbereitschaft. Ja, wie soll ich das sagen? Also du kennst mich ja aus dem Unterricht und vielleicht kannst du dich daran erinnern, dass ich eigentlich keine Themen wiederhole, sondern ich stelle am Anfang des Unterrichts immer eine Frage, gibt es was zu klären? Und da kann alles geklärt werden, ob das nun Begriffe aus den Unternehmen sind, wo keiner Zeit hatte, das zu erklären oder Probleme in der Klasse oder wie auch immer, oder der vorherige Unterricht. Und wenn ich frage, gibt's was zu klären, was meinst du, wie viele Schüler sich melden? Ich habe beim letzten Unterricht, in der letzten Unterrichtsstunde etwas nicht verstanden. Keiner.
Mhm.
Das heißt, sie packen eigentlich ihre Sachen nach der Berufsschule wieder weg und dann holen sie sie zum nächsten Berufsschultag wieder hervor. Das geht bei guten Schülern, aber bei Schülern, die eher Probleme haben, funktioniert das nicht ganz so.
Das ist auch das, was wir feststellen, das ist natürlich, dass diese Nachbereitung gar nicht mehr stattfindet.
Mhm.
Das war schon zu meiner Schulzeit so, auch in meiner Berufsschulzeit war das so. Ich muss gestehen, dass ich auch oft einer war, der jetzt nicht viel Zeit in die Nachbereitung investiert hat. Bin jetzt vielleicht da einfach an anderer Stelle auch eingestiegen, etwas weiter im Leben schon voran gewesen, wusste halt auch, worauf ich mich einlasse. Aber vielen Leuten fehlen ja eben diese Soft Skills. Jetzt hast du gerade die Lernbereitschaft angesprochen. Wir merken das hier im Unternehmen natürlich auch am Thema Pünktlichkeit und Pflichtbewusstsein. Das sind auch zwei ganz kräftige Faktoren. Wie ist das da in der Schule? Hat sich
eine
da was
Katastrophe.
Hat sich das verändert?
Echt eine Katastrophe. Ich sag mal so, also es gibt keinen Schüler mehr, der mir das Wasser reichen kann. Ich habe keine Fehlzeiten. Ja, ich habe auch viel Glück, das weiß ich auch. Aber es gab früher immer Azubis, die hatten keine Fehlzeiten. Und es gibt keinen einzigen mehr. Und da hat sich in der Gesellschaft ganz groß was verändert. Und ein Schüler vor, ich glaube, 5 oder 8 Jahren hat immer zu mir gesagt, Herr Bär, Sie sind auch eine richtige Maschine. Wenn man Ihnen die beiden Beine amputieren würde, dann würden Sie mit Ihren Stumpen noch die Treppe hochgehen. Ja, weil ich einen Job zu erledigen habe. Deswegen würde ich das auch machen. Und heute ist es en vogue. Ja, man kann auch mal einen Tag fehlen. So, und das ist so, die Verspätungen haben zugenommen, die Fehlzeiten haben zugenommen und die Verlässlichkeit, dass man sich auch darum kümmert, auch mal rechtzeitig eine Entschuldigung wieder zu liefern. Das ist totaler Nervkram und das ist, glaube ich, symptomatisch für ganz viele Bereiche, gerade bei jungen Menschen. Das betrifft ja nicht jeden. Ich kenne auch andere, die geben alles dafür, immer irgendwie da zu sein. Aber es gibt auch welche, wir haben einen Arzt in Düsseldorf, da holen sie sich den gelben Schein, wenn sie nicht krank sind, sagen sie auch. Und sie haben einen Hamburger Arzt, da gehen sie hin, wenn sie krank sind.
Ja. So. Glaubst du, da haben wir ein Einstellungsproblem zur Arbeit generell?
Ja, definitiv. Das ist, ich glaube, der Stellenwert Arbeit hat sich total verändert. Also ich sag mal so, ich bin so aufgewachsen, das war klar, man muss arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und dann kann ich mir Gedanken machen, so auf welche Art und Weise mache ich das? Was macht mir Spaß und was bringt mir Zufriedenheit und ähnliches? Und da hat sich, glaube ich, ganz schön etwas verändert. Und das ist heute, müssen sich, ich hatte dir das vorhin auch schon mal in der Vorbesprechung gesagt, ich kenne Azubis, die sich rechtfertigen müssen gegenüber ihren Freunden, warum sie eine Ausbildung machen. Nee, für das Geld arbeite ich nicht.
Mhm.
Ich denke immer, jeder, ja, 17-Jährige sind auf einem anderen Level als ich, als 62-Jähriger, das weiß ich auch. Aber eigentlich ist das Ziel doch immer, ich möchte einen Job machen, der mir Spaß bringt, der mich erfüllt. Weil wenn ich zufrieden bin, dann werde ich auch insgesamt als Person ja viel, viel zufriedener sein, weil das einfach ein Großteil meines Lebens ist, den ich im Beruf verbringe. Und das spielt teilweise im Moment so nicht mehr so eine große Rolle. Und dafür gibt es auch Gründe. Und das äußert sich nachher ja auch in der Gesundheit und in dem psychischen Problem. Also es ist de facto so, da gibt es eine Riesenänderung. Nicht, weil früher nicht drauf geachtet worden ist, sondern wir haben viel mehr Azubis mit psychischen Problemen und die sind da und unsere Sozialpädagogin, die kann ein Lied davon singen und das hat ja Gründe, warum das so ist.
Ja.
Ne? Also das ist ein Klüngel von ganz unterschiedlichen Problemen.
Aber diese Gründe würden mich jetzt mal sehr speziell interessieren, weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn man jetzt so wie du oder ich über diese alte Einstellung zur Arbeit redet, dann werden wir so als die alten weißen Männer hier betitelt. Und das hat ja... Das fällt ja auch viel jetzt in dieses Thema Work-Life-Balance mit rein. Also hier hat mein Azubi bei uns gegenüber dem Geschäftsführer den Satz geäußert, ja, Herr Müller, ich möchte nicht mal irgendwann auf mein Leben zurückblicken und sagen, hätte ich mal mehr gechillt.
Oha.
Und unsere Antwort darauf war, wir kennen keinen Menschen, der auf seinem Leben zurückblickt und sagt, hätte ich mal mehr gechillt, sondern hätte ich mal mehr gemacht, hätte ich mal noch studiert, hätte ich eine andere Ausbildung gemacht. Das ist so eher die Sätze, die man hört, aber auch das nimmt ja anscheinend ein wenig ab. Deswegen dieses Thema Work-Life-Balance scheint da ja genau rein zu spielen. Die Prioritäten scheinen verändert zu sein. Arbeiten ist eben halt nicht mehr dieser Motivator, die Stütze fürs Leben. Was glaubst du, sind da jetzt wirklich die Ursachen für?
Also erstmal, also wenn ich die Berufsschüler am letzten Schultag verabschiede, dann müssen sie sich meine Weisheiten anhören. Das hört sich jetzt echt so doof an, aber eine davon ist, ich weiß, dass sich ein 17-Jähriger nicht Gedanken darüber macht, aber es ist de facto so, wir haben ja alle eine Gemeinsamkeit und wir müssen alle irgendwann mal den Löffel abgeben. Und wenn das soweit ist, ne, dann ist man nicht mehr sich gegenüber dem Partner verantwortlich oder gegenüber den Eltern oder den Kindern, sondern nur sich selbst gegenüber verantwortlich. Und wenn man dann hadert und sagt, oh, ich wollte doch eigentlich das, ich wollte noch das, ich wollte noch mal ins Ausland, ich wollte Kinder, ich wollte keine Kinder, ich wollte einen anderen Partner, dann wird das schwierig. Aber wenn ich sagen kann, unter den gesellschaftlichen Bedingungen habe ich eigentlich das Beste daraus gemacht, ich habe einen Beruf gehabt, der mich erfüllt, dann ist eigentlich alles gut. Und das ist eigentlich das Ziel. Und wie man das Ziel erreicht, ob man mehr oder weniger Work-Life-Balance, Hauptsache, man ist zufrieden mit dem, was man tatsächlich macht und man ist auch erfolgreich mit dem. Und wenn jemand sagt, ich muss keine Karriere machen, dann finde ich das vollkommen in Ordnung, wenn er ganz ausgeprägte Hobbys hat und seine Freizeit auch braucht. Hauptsache, er kann auch mit dem, was er verdient, auch dieses Ziel erreichen. Wenn jemand aber sagt, okay, ich möchte Karriere machen und ich möchte was erreichen. Ich meine, du bist jetzt Prokura, hast du, ne? Wenn ich richtig gesehen habe,
genau.
Das innerhalb kürzester Zeit, Respekt, ne? Wenn das Ziel ist, dann muss man dieses Ziel auch verfolgen. Und das macht einen ja dann auch zufriedener und auch glücklicher. Und ich glaube, da sind wir sehr unterschiedlich drauf. Und ja, das halte ich, also manchmal würde ich mir wünschen, oh, macht eine Ausbildung, weil ihr Bock da drauf habt und endlich ist die doofe Schule vorbei und genießt das und jeden Tag ein kleines bisschen mehr lernen, so dass ich immer ein kleines bisschen besser werde. Und das fehlt im Moment so ein bisschen.
Jetzt hast du als Motivator Karriere und Ziele genannt. Natürlich, wenn ich ein Ziel habe, auf das ich hinarbeite, dann bin ich motiviert in der Regel. Ja. Heißt das jetzt also, dass die neuen Azubis ziellos sind oder haben sie einfach andere Ziele?
Also erstmal hängt das, glaube ich, mit dem Alter zusammen. Also wir müssen uns echt nichts vormachen. Wir sehen das ja an der Berufsschule, also viel schneller, glaube ich, als ihr. Wir hatten über Jahrzehnte, ich würde mal schätzen, 70-75% Abiturienten oder Fachhochschulreife und der Rest war mittlerer Bildungsabschluss oder ganz, ganz vereinzelt ESA. Das hat sich aber verändert. Wir liegen jetzt bei 50% ungefähr. Und damit ändert sich ja auch das Alter der Azubis. Und wenn ich einen 17-Jährigen habe, dann geht er einfach ganz anders ran als ein 19-Jähriger. Und ich bin das beste Beispiel dafür. Denn was ich schon gesagt hatte, diese erste Ausbildung beim Zoll, es war eine Katastrophe. Ich wollte das eigentlich nicht. Ich wusste auch gar nicht, warum ich das mache. Das waren die Eltern, die gesagt haben, oh, du musst was Vernünftiges lernen und jetzt musst du das mal so durchziehen. Aber es war eigentlich ein Fehler. Und viele wissen eigentlich noch nicht genau, was sie eigentlich wollen. Und fangen dann an, etwas zu machen. Und häufig hat das auch der Vater den Ausbildungsplatz besorgt. Und wenn ich meine Runde mache beim ersten Berufsschultag und frage, in welcher Firma seid ihr und warum, wieso, weshalb, da sind locker ein Drittel der Azubis, die eigentlich nicht genau wissen, warum sie das machen. Und je jünger sie sind, desto weniger wissen sie das. Wenn jemand älter ist, dann hat er schon ein bisschen einen Plan und weiß ein bisschen mehr, was er eigentlich will oder was er nicht will. Und ich glaube, im Vorfeld haben sich ganz viele gar nicht richtig Gedanken gemacht, was ist das hier überhaupt hier für eine Ausbildung? Und das weiß keiner, dass das eine Zehnkämpfer-Ausbildung ist. Und da hat sich echt was verändert.
Ja, das kann ich natürlich aus eigener Erfahrung auch sagen. Du weißt es ja auch, mein Weg hierher, der war ja auch ein bisschen umständlich.
Ja.
Ich habe ja zuerst studiert, weil ich dachte, naja, komm, hast ein technisches Abitur gemacht, du musst Ingenieur werden. Das wurde mir nämlich so von außen eingetrichtert. Mensch, die Chance, Junge, du hast Abi, studier auf jeden Fall, was da verdienst du besser. Und dann habe ich dann erfolgreich mein Studium lange genug am Leben gehalten, um es dann in Sand zu setzen und habe dann ja diese Chance jetzt letztlich hier bekommen. Da wusste ich aber auch schon, was ich nicht mehr möchte, nämlich nochmal so eine Runde Zeit verschwenden. Mittlerweile kann ich das als auch nicht mehr als Verschwendung betrachten, sondern ich habe auch da viel fürs Leben gelernt, viel, was ich eben halt hier einbringen konnte. Aber diese Erfahrung muss man erstmal haben. Ich habe mit 27 meine Ausbildung angefangen. Das sagen, glaube ich, nicht viele bei dir, ne?
Also nee. Dann,
eher die wenigen Leute. Klar, da weiß man in der Regel wahrscheinlich besser, wie das Ganze laufen soll. Ich habe aber noch eine andere Theorie. Also für mich ist das natürlich auch mit der zunehmenden Bedeutung von Social Media und diesem ganzen Influencertum ist natürlich auch eine andere Sicht auf die Welt gekommen. Arbeit soll einfach sein. Man strebt nicht mehr nach dem Leistungsprinzip, ne? Wenn ich viel leiste, bekomme ich auch viel, sondern man möchte eigentlich viel bekommen für wenig Leistung. Also es ist eher so eine Umkehr, die ich da wahrnehme. Kannst du das irgendwie bestätigen oder siehst du da noch andere Faktoren?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Also erstmal, es gibt ja nicht den Azubi, ne? Und ich habe sehr leistungsorientierte Schüler. Und wenn ich immer so auch in diesem Gespräch vielleicht dann sage, da haben wir die Abiturienten, da haben wir diejenigen mit mittlerer Reife, so stimmt das ja nicht. Vor 20 Jahren hatte ich eine Hauptschülerin, die hat jeden Abiturienten an die Wand gespielt. Die war einfach so gut. Und wir haben sehr leistungsorientierte Schüler. Und de facto ist es aber, da muss man sich keine Illusionen machen, jeder junge Mensch sitzt 2-3 Stunden vor seinem Handy. Und das Handy ist ein Hauptproblem. Es gibt eine eindeutige Lösung, wie man das canceln könnte oder lösen könnte. Aber sie sitzen die Zeit da und werden natürlich konfrontiert mit Sachen, die da irgendwie hochgefahren werden, so wie einfach das ist, Geld zu machen und wie schnell man das auch machen kann und trotzdem Spaß haben kann, mit wenig Arbeit viel Geld machen, aber so ist einfach nicht das Leben. Aber sie lassen sich eben halt berieseln. Und da den Punkt wollte ich noch zum Handy sagen, bevor ich das nachher vergesse, weil diese Kollegin, die Ausbilderin, die ich im Hinterkopf habe, die bei uns gesagt hatte, in einer namhaften Spedition, dass in einer Lehrerkonferenz, die gesagt hatte, wir haben ein Hauptproblem, die Jungs und Mädels sind nicht mehr konzentriert. Statistisch ist oder wissenschaftlich gesehen ist es eigentlich anders. Die junge Generation ist eigentlich konzentrierter als wir, aber es landet woanders. Und das Gehirn kann einfach nicht unterscheiden, wenn ich mir TikTok-Videos angucke, ist es eine wichtige Information, ist es eine unwichtige. Wenn ich jetzt 2-3 Stunden da dran sitze, dann ist das Gehirn in Dauerbelastung und irgendwann müssen sie sich mal ihre Auszeiten nehmen. Und ja, das, was dort vermittelt wird, und das kann mir keiner von meinen Azubis erzählen, dass es nur immer soziale Kontakte sind, die er darüber pflegt, das passt einfach nicht mehr in die heutige Zeit. Also sie sollen bei der Arbeit richtig arbeiten, sie sollen in der Schule richtig arbeiten, aber alle unsere Schüler haben ihr Handy auf dem Tisch, alle. Und das ist so kontraproduktiv, dieses Handy, und vermittelt einfach eine Parallelwelt, die mit der Wirklichkeit der meisten Schüler nichts zu tun hat.
Und das ist halt schnelles Dopamin, ne? Also ja, das stelle ich ja selber fest. Jeder, der Vater oder Mutter wird heutzutage, der weiß ja selber, das Handy ist allgegenwärtig und die Kinder lernen das ja noch viel schneller, den Umgang damit, als wir. Jetzt höre ich mich wieder an wie so ein alter weißer Mann, aber ich fürchte, da muss ich mich langsam mit abfinden.
Da kommst du hin, ja.
Da komme ich tatsächlich hin, zumindest von der Einstellung her. Und ja, wir müssen uns zu Hause halt auch ganz viel zwingen, dann zu sagen, okay, das Handy wird, wenn wir zu Hause Zeit mit unserem Sohn verbringen, das wird dann beiseite gepackt. Das liegt dann im Flur, auf der Konsole oder sowas, ja. Aber auf jeden Fall ist das nicht bei dir mit am Körper, weil du greifst bei jedem Ton greifst du hin und lässt dich ablenken. Und das ist halt dieses Dopamin, was ausgeschüttet wird. Es ist ein Belohnungseffekt. Teilweise gibt es ja auch Studien, die zeigen, dass das Handys von den Leuten wie ein körpereigenes Teil wahrgenommen werden. Mhm. Dass es halt sowas wie eine Verlängerung deines Armes ist oder sowas. Und es gehört so in unseren Alltag rein, dass uns das schwerfällt, diese Sachen auch wieder aus dem Alltag rauszunehmen.
Also bei uns ist es eines der größten Probleme. Und ja, es gibt, ich glaube, das ist das Christianeum, die jetzt die Handys nicht mehr im Unterricht sehen wollen. Die Dänen fahren auch zurück. Und das ist einfach, also ich kenne einen Fall, da sitzt ein Azubi im Betrieb an seinem Arbeitsplatz. Hinter ihm ist der Niederlassungsleiter. Der redet aber gerade mit einem anderen. Und der Niederlassungsleiter sieht diesen Azubi, wie er an seinem Handy ist. Ist schon so ein bisschen gallig. Das Telefon klingelt, er ist aber immer noch am Handy, geht nicht ans Telefon ran. Und wo ich sage, puh, das ist jetzt schwierig. Dasselbe Problem haben wir ja in der Schule auch. Ich würde es am liebsten sehen, Handys raus aus dem Unterricht einsammeln. Ja, sie haben andere Endgeräte, das weiß ich auch. Ja, ich habe auch mal eine junge Auszubildende, die auch schon Mutter ist, die braucht das Handy auch, um zu hören, ob irgendwie zu Hause irgendwie ein Problem mit dem Kind irgendwie in der Kita ist oder wie auch immer. Aber diese Dinger stören. Und wenn beide Seiten, der Betrieb und auch die Schule, da rigoroser wären, ne, wenn wir das schaffen könnten, wir hätten ganz andere Probleme in der Schule als das, was wir jetzt haben. Weil alle gucken, leuchtet die grüne Lampe, leuchtet die nicht. Und das sabotiert ja im Grunde genommen meinen Unterricht. Und das ist echt ein Problem und das sehen auch alle Kollegen so.
Das ist, glaube ich, ein ganz gute Überleitung in die Lösungsansätze. Mhm. sagst zum Beispiel, ja, Handyverbot in der Schule oder am Arbeitsplatz. Ich weiß das noch selber, als ich das Team, ein Team mehr bei uns geleitet habe und dann auch mit den Azubis. Ich hatte nämlich genau das Problem. In der Zeit, wo nicht viel zu tun war, haben die Leute zum Handy gegriffen und haben dann wieder, ich sag mal, Social Media konsumiert oder was auch immer. Und das hat dazu geführt, dass eben halt genau diese Situation, die du beschrieben hast, das Telefon klingelt, keiner geht ran, entstanden ist. Und ich habe irgendwann gesagt, pass mal auf, euer Handy könnt ihr gerne bei euch haben, ihr dürft es aber nur in der Pause benutzen. Während der Arbeitszeit, während ihr was macht, macht ihr bitte andere Sachen. Ihr könnt immer lernen, wenn gerade wenig zu tun ist. Guckt ins System, spielt gedanklich alte Aufträge durch, nehmt euch eure Lernunterlagen und dergleichen. Und eben halt verbringt die Zeit sinnvoll. Weil am Ende des Tages, auch in der Berufsschule, die Zeit, die wird vergütet. Das ist ja das Schöne bei uns in Deutschland, das duale Ausbildungssystem. Das ist ja relativ einzigartig auf der Welt. Hier wird man bezahlt dafür, dass man einen Beruf lernt. In vielen Ländern ist es so, du bezahlst dafür oder wirst halt eben nicht vergütet, um etwas zu lernen. Hier bezahlt man dich noch dafür. Und dementsprechend ist sowohl die Schulzeit als auch die Vor- und Nachbereitungszeit für die Schule als auch die gesamte Arbeitszeit, die ist bezahlt und dementsprechend schulde ich dem Arbeitgeber eine Leistung. Und die Leistung liegt darin, dass ich mir Wissen beibringe, weil ich ja in der Regel, so sollte es ja sein, Leute ausbilde, damit ich sie später im Unternehmen integrieren kann. Ich möchte mir ja Leute, die meine Philosophie kennen, die meine Arbeitsprozesse kennen, möchte ich mir heranzüchten oder heranlernen, um eben halt gute, ausgebildete Arbeitskräfte dann vorrätig zu haben. Und siehst du hier vielleicht noch andere Möglichkeiten? Jetzt ist eins davon halt eben die Ablenkung wegnehmen, dass die Konzentration, die Leute ja anscheinend haben, trotz der Informationsflut, dass wir die so ein bisschen vorfiltern. Siehst du da noch andere Lösungsansätze?
Also ich sag mal so, die Welt ist ja komplizierter geworden. Und sie ist auch düsterer geworden, also für viele Auszubildende. Sie haben Zukunftsängste, sie sehen ihre Rente in Gefahr, sie machen sich noch keine Gedanken, aber das wird so kommen. Und jeder merkt auch, dass es irgendwie Klimaveränderungen gibt. Also alles ist komplizierter geworden. Und wir machen uns in der Schule, glaube ich, keine Illusion, dass wir die reine Wissensvermittlung, die wir eigentlich normalerweise von früher her kennen, dass die noch ausreicht. Und wir bewegen uns hin in eine Richtung, wo, ich sag mal so, kompetenzorientierter unterrichtet wird, weil wir gar nicht alles noch vermitteln könnt. Es wird einfach zu viel. Sie müssen sich eigentlich Kompetenzen erlangen, mit denen sie die Probleme nachher lösen können. Ob der Weg denn, den wir gehen, nachher in der Schule, gerade ab nächsten Jahr, wenn wir am neuen Standort sind, kann man ja drüber streiten. Aber wir machen uns auf den Weg und versuchen, den Unterricht anders zu organisieren. Auch wenn ich da manchmal ein bisschen skeptisch bin, weil ich mich nicht so richtig wiedererkennen kann, weil ich ja so ein anderer Lehrertyp bin. So wie wir bisher versucht haben zu unterrichten, das weiß ich auch, wird es nicht gehen. Und ja, sie können sich weniger konzentrieren, de facto ist es so, ja. Und sie können auch nicht mehr ganz so lernen und auch nicht alles mehr so lernen wie früher. Aber wir müssen ihnen irgendwie die Kompetenzen vermitteln, dass sie Lösungswege finden. Und das ist ein echt schwieriger Weg. Also da befinden wir uns gerade und versuchen, das irgendwie hinzukriegen und erstmal loszulaufen und das anders zu machen.
Ich finde, die Lösung liegt ja anscheinend wirklich in so ein bisschen diesem Thema Digital Detox, weil du hast gerade gesagt, die Welt ist düsterer geworden, so zumindest in der Wahrnehmung auch der Leute. Ich glaube, das ist ein Problem der Informationsflut, die wir haben. Wir müssen, die Welt ist weder an sich düsterer geworden, noch irgendwie, na klar, sie ist komplexer geworden, weil wir mehr Informationen verarbeiten müssen. Die Informationen sind uns so stark verfügbar. Also jeder kennt noch das Geschnacke von den Älteren, von den alten weißen Männern, wo ich ja, ich wiederhole es jetzt gerne nochmal, wo ich ja anscheinend jetzt auch langsam zugehöre. In der Zeitung, man hat dann sein Lokalblatt gehabt und dann hat man so Informationen aus Hamburg bekommen und Umgebung vielleicht. Das war's. Aber ob jetzt irgendwo ein Sack Reis umgefallen ist, das haben wir gar nicht mitbekommen. Heutzutage, wir müssen nur eine App installieren und wir haben Nachrichten aus der ganzen Welt. Und auf der ganzen Welt passieren natürlich viele schlimme Dinge und die sind natürlich jetzt umso präsenter. Aber schlimme Kriege, ich will das jetzt überhaupt nicht runterspielen, bitte nicht falsch verstehen, aber Kriege gab es ja schon immer, den Koreakrieg oder sonstiges, auch Sachen, die echt schlecht für die gesamte Welt waren. Das war aber nicht ganz so präsent damals in den Medien, immer mal wieder, klar, aber nicht so geballt mit täglichen Newslettern oder Tickern, wie man sie ja dann auch hatte, wo man dann wirklich stündlich die neuesten Lagen von der Front und sowas bekommt. Das kannten wir halt früher alles noch nicht so in der Masse. Und ich glaube, das führt natürlich dazu, diese Masse an Informationen, dass ich natürlich auch ein bisschen depressivere Einstellung bekomme, weil dann affektiert mich auf einmal alles. Der Krieg ist schlimm, der Klimawandel ist schlimm, wir können uns gar nicht mehr wirklich auf einzelne Themen fokussieren, für die wir uns vielleicht auch einsetzen wollen oder um die wir uns beschäftigen wollen. Das Gleiche sieht man ja auch im Freizeitbereich. Also früher, ich kenne das noch, ich bin seit 25 Jahren im THW. Das war mein einziges Hobby. Da habe ich natürlich viel Zeit verbracht. Jetzt mittlerweile bin ich mit meiner Familie, also ich bin im THW, wir sind im Sportverein, in drei verschiedenen, weil jede Sportart woanders unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Dann macht man vielleicht noch irgendwie Individualsport oder hat noch andere Hobbys. Das Angebot an Sachen ist ja auch echt gigantisch. Und dieses Filtern, das fällt uns halt jetzt total schwierig. Wir müssen uns jetzt eigentlich auf kleine Sachen fokussieren. Und unser Handy ist das Eingangstor in eine Welt voller Informationen. Und die konsumieren wir permanent. Und wir haben Angst, Fear of Missing Out, FOMO, ja. Wir haben Angst, irgendwie nicht dazu zu gehören, wenn wir gewisse Sachen dort nicht sofort konsumieren und weiterverarbeiten. Das könnte natürlich ja irgendwie, so wie du es beschreibst, einer der Probleme sein. Das heißt, wir müssen mehr dieses Eingangstor beiseite legen, in klarer Wortwahl das Handy, um eben halt nicht mehr so stark abgelenkt zu werden. Und das, diese Konzentrationskraft, die wir anscheinend ja immer noch haben, fokussiert und gebündelt auf die Themen zu bringen, die uns auch weiterbringen im Leben.
Also das ist eine Grundeinstellung, ne? Also wenn ich eine Ausbildung beginne, dann habe ich ja ein bestimmtes Ziel, ne? Also wenn ich richtig rangegangen bin, wenn ich mir genau überlegt habe, in welche Richtung kann ich gehen. Ich will jetzt keine Werbung machen für ein Unternehmen, ne? Aber manchmal denke ich, was das Thema Berufsfindung angeht, warum machen die Schüler nicht mal einen GEFA-Test? Und ein GEFA-Test ist, mein Gott, kostet 30 Euro, keine Ahnung, sitzt du 5-6 Stunden zu Hause und da werden deine Interessen und Fähigkeiten und Fertigkeiten im Vergleich zu einer Vergleichsgruppe gesetzt. Und du kriegst einen Tag später ein 26-seitiges Pamphlet und da steht unter anderem, sind auch Ausbildungsberufe oder Studiengänge genannt, die vielleicht übereinstimmen mit dem, was eigentlich dein Interesse ist und das, was du kannst. Und ich nenne ein Beispiel, meine beiden Söhne haben das gemacht. Bei beiden ist etwas rausgekommen, was sie letzten Endes jetzt machen, nämlich Public Management und Lehrer. Aber damals haben sie gesagt, auf gar keinen Fall mache ich das. Und das ist jetzt Zufall, ne? Aber manchmal, es war schon vorher mal genau zu gucken, so in welche Richtung will ich denn überhaupt gehen und was kann ich mir denn vorstellen? Und wenn da dieser Schritt nicht gegangen wird, dann laufe ich in eine Ausbildung rein, wo ich eigentlich relativ wenig motiviert bin. Also ich nenne ein Beispiel aus meiner Klasse. Ich habe eine Schülerin, die ist bei einem ganz, ganz großen Logistikunternehmen, bisschen konservativ, die passt äußerlich sowas von gar nicht in dieses Unternehmen und ist auch im Mathe, im Schriftlichen einfach nicht besonders gut, ist aber sehr engagiert und sie ist super im Unternehmen, so dass sie auch dieses Mädel dann in die Hauptverwaltung getan haben, wo sie eigentlich nicht jeden Azubi reintun und hat mittlere Reife und sie wird auch die Prüfung bestehen, weil sie es will. Und in dem Moment, wo du von etwas überzeugt bist und dieses dann auch willst, wirst du dieses auch schaffen und wir kriegen sie mit Unterstützungsmaßnahmen immer dann auch durch die Ausbildung. Wenn jemand aber eigentlich verstrahlt und verpeilt ist, ich sag das mal jetzt so platt ausgedrückt, und einfach nicht weiß, warum, wieso, weshalb er etwas macht, dann wird er schwierig. Und ich habe ja auch einen aktuellen Azubi von euch und der ist in der schwierigsten Klasse, die ich in 30 Jahren hatte, wo einfach alles, was nicht zusammenkommen darf, auch zusammenkommt. Und da sind die Hälfte sind Azubis, wo es richtig, richtig knapp wird. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern oder nicht, weil sie nicht können, sondern weil sie eigentlich nicht wissen, warum sie das machen. Und da wird das schwierig. So, ne? Und da wird es in der Berufsschule schwierig, da wird es auch bei der Arbeit schwierig. Und dann geht das letzten Endes nachher nur noch am Ende, dass der Ausbildungsbetrieb froh ist, wenn der dann irgendwann, derjenige irgendwann weg ist. Ne? Weil er einfach, das ist der falsche Beruf zur falschen Zeit. So, und mehr Gedanken vorher machen, würde uns die Arbeit, glaube ich, in der Schule erleichtern, würde euch das auch erleichtern.
Wenn ich das jetzt mal so raushöre, du hast jetzt gerade den einen Tester genannt, ergibt das Sinn? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das große Betriebe auch schon machen, aber so für den klassischen KMU vielleicht vor der Einstellung von einem neuen Azubi solche Persönlichkeitstests einfach mal durchzuführen, um den Leuten schon mal die Orientierung zu geben, ist das hier wirklich das Richtige, worauf wir uns gerade committen? Weil, ich sag mal, bei uns passiert viel, wir machen Probetage, wir machen für Gespräche, aber am Ende des Tages entscheidet immer ein Stück weit das Bauchgefühl. Können wir uns das vorstellen, dass dieser Mensch das schafft, hat er diesen, die eine Kollegin sagte mal, hat er diesen Blick, der muss diesen Blick haben, der muss Bock darauf haben. Uns sind teilweise gewisse Noten und sowas auch egal, sondern wir müssen merken, hat der Bock auf diesen Beruf. Aber das stellt man ja auch immer weniger fest, dass diese Leute dieses Brennen haben, sondern warum möchtest du das machen? Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Und das muss dann mittlerweile schon Motivation genug sein, diesen Menschen halt einzustellen. Also glaubst du, dass Persönlichkeitstests vor der Einstellung, also im Ausfallverfahren, auch eine Lösung sein können?
Glaube ich nicht. Also ich bin da auch wirklich oldschool. Ich glaube, ein guter Personaler, ein guter Ausbilder kann innerhalb von 1-2 Stunden von einem Gespräch eigentlich feststellen, passt derjenige ins Unternehmen oder nicht. Er hat aber ein Problem, weil ich kenne, das zählt für euch mit Sicherheit genauso wie für ganz viele andere Ausbildungsbetriebe im Speditionsbereich, die sehen ihre gesellschaftliche Verantwortung. Nämlich auch nicht nur die richtig guten Azubis zu nehmen, sondern auch jemanden die Hilfestellung zu geben und komm, wir versuchen das mal. Und dann macht man das und landet möglicherweise dann, weil man die Unterstützungsmaßnahmen nicht liefern kann, funktioniert das irgendwann nicht. Also dieses Problem haben ja ganz, ganz viele Spediteure und ich glaube, ich würde mir mehr Offenheit wünschen, weil ich glaube, jeder Azubi hat 4 Monate Probezeit und dieser Zeit, die dient für euch dazu, zu gucken, passt das mit dem Azubi zu euch, passt er? Und sie dient auch für den Azubi, passt das Unternehmen und der Beruf. Und diese Zeit wird, glaube ich, nicht effektiv genutzt. Wenn ich nach 4 Monaten das Gefühl habe, oh, das passt nicht irgendwie zusammen, ne, dann wird das wahrscheinlich eine schwierige Ausbildungszeit werden. Und dann wird das schwierig. Wenn ich aber jemanden in diesen 4 Monaten sehe, ja, dem fehlen vielleicht noch bestimmte Kompetenzen, aber der will ja und er gibt sich alle Mühe, besser zu werden, dann wird es auch am Ende wahrscheinlich nicht so viel Schwierigkeiten bei der Ausbildung geben. Ja, das wird vielleicht kein Einzelkandidat, aber ein Dreierkandidat und der ist in der Praxis, weiß dann nachher wahrscheinlich genau, was er tun soll. Also ich weiß nicht, Persönlichkeitstest, nee, ich glaube, gesunder Menschenverstand reicht eigentlich aus. Guck mal, also ich kenne eure ganzen Bewerbungen nicht, ne? Ich will sie auch, glaube ich, gar nicht sehen. Aber eine Bewerbung ist die Visitenkarte eines Menschen. So, und ja, wenn die, und ich meine nicht die Noten, und ich meine auch nicht eine Fehlzeit von 3-4 Monaten, aber wenn sich jemand da keine Mühe gibt, dann wird das schwierig werden innerhalb der Ausbildung. Also, weil so wird er auch weiter rangehen. Und ich kenne einfach auch Fälle, also ich bin immer der Meinung, wenn jemand möchte, dann kriegen wir ihn auch immer durch alle Prüfungen und deswegen mache ich auch die Wiederholerklasse und so. Wir helfen, wo wir helfen können, aber wenn jemand einfach zur falschen Zeit am falschen Platz ist, dann wird das schwierig und ja, das ist, glaube ich, ein Problem.
Ja, ich muss jetzt leider gerade so ein bisschen lachen, wo du gerade die Bewerbung bei uns angesprochen hast. Wir haben natürlich das Problem bei uns, wir sind ein LKW-Spediteur. Mhm. Das heißt, wir sind jetzt nicht der ruhmreiche Spediteur, der im Hanse-Kontor sitzt oder sowas, ja. Wir sind auch gerne immer verschrien als die Trucker. Und bei uns melden sich eigentlich mittlerweile gar keine Leute mehr mit Abitur. Es sind halt Leute mit Real- oder Hauptschulabschluss. Und die Bewerbung, also früher haben wir mal gesagt, wir sind froh, wenn sie zumindest den richtigen Ansprechpartner eintragen und nicht irgendwie noch die alte Bewerbung einfach kopiert haben mit dem Standardanschreiben. Jetzt haben wir das viel größere Problem, dass die KI auch da Einzug erhalten hat und auch wieder diese Eigeninitiative so ein bisschen zurück oder dieses Mitdenken so ein bisschen zurücknimmt, sondern ich überlasse das mal der KI, ChatGPT und Co. Und lasse die das vorzimmern. Wir können mittlerweile ganz schwierig filtern. Haben die es selber geschrieben oder nicht? Deswegen laden wir sie dann halt ein, sprechen mit denen und da stellt sich dann oftmals dann heraus, oh, das ist ein Blender. Und jetzt musst du aus diesem kleinen Pool an Leuten, die Bock haben auf LKW-Spedition, musst du da jetzt auch noch die besten Leute rausfischen. Und wenn wir dann auch noch auf unser Bauchgefühl hören, dann würden wir eigentlich gar nicht mehr ausbilden. Und das, finde ich, kann am Ende des Tages ja nicht so ganz die Lösung sein, ne?
Aber es machen ja auch ganz viele Unternehmen und ich denke mal, ihr werdet das auch machen. Viele Unternehmen vor der Ausbildung bieten denen erstmal einen Praktikumsplatz an. Also, sag ich mal, 4 Wochen, 6 Wochen, guck dir einfach mal unser Unternehmen an und wir schnacken nachher einfach mal darüber, passt das oder passt das nicht? Weil da lernt man ja schon ganz viel, wie jemand rangeht. Also ich sag mal so, also viele Bewerbungen sind ja auch gefaked. Also muss man ja einfach so sagen. Und ich kenne sogar einen Berufsschullehrer, der in der Stadtteilschule Berufsorientierung macht, der schreibt die Bewerbung und nicht der angehende Azubi, weil der gar nicht dazu in der Lage ist. Also das ist echt, also absurd, ne? Ja. Und da kommt natürlich eine ganz andere Person an, aber das merkt er ja auch sofort, wenn eigentlich die Bewerbung nicht passt. Mein Problem ist eigentlich, oder nicht mein Problem, ich denke immer so, wir müssen ja nicht so tun, als ob alle Lebensläufe und die Noten alle perfekt sind. So sind die ja nicht. Und ich als Unternehmen bräuchte doch eigentlich einen Azubi. Da muss es nicht unbedingt die 2 in Englisch, Mathe, Deutsch sein und ohne Fehlzeiten, sondern ich möchte eigentlich einen ehrlichen Azubi haben.
Ja.
Ich habe einen Azubi gehabt, also das ist echt verrückt, einen Azubi gehabt, der ist während der Probezeit kurz nach Corona gekündigt worden. Und das mache ich so, ich bleibe immer so in Kontakt mit den Azubis und dann hat er sich woanders beworben und dann habe ich ihn gefragt, du sag mal, was hast du denn als Grund angegeben? Und dann sagt er, ja, ich habe angegeben, dass das Unternehmen sich umstrukturieren muss wegen Corona und deswegen hat das Unternehmen den Ausbildungsvertrag gecancelt. Da habe ich gesagt, bist du des Wahnsinns? Das war doch gar nicht der Grund. Ruf heute noch an und sag ihm Bescheid, so ganz, das war nicht die Wahrheit, es gab eigentlich einen anderen Grund. Hat er gemacht. Und dann haben sie gesagt, so, jetzt laden wir dich ein, weil jetzt bist du ehrlich. Und man muss sich da auch ehrlich machen. Und was mir manchmal, oder was ich mir vorstellen kann, das musst du gleich mal sagen, weil in einer Bewerbung gibt's ja nicht nur ein Anschreiben und Lebenslauf, man kann auch eine dritte Seite reinpacken, wo man reinsetzen kann, was trotzdem für mich sprechen würde, obwohl vielleicht meine Noten nicht perfekt sind und obwohl ich da vielleicht drei Monate eher vor meiner Playstation gesessen habe. Ich sag's mal platt ausgedrückt. Aber das macht keiner, ne?
Ja.
Und wenn, also ich guck mir ja auch immer die Webseiten von den Unternehmen an, ja, schicken sie uns die Bewerbung gerne per Mail und ich denke, wenn sich ein Azubi oder ein angehender Azubi die Mühe macht, eine richtige Bewerbungsmappe mit anderen Papier und allem drum und dran zu machen, da weiß ich, der hat sich Mühe gegeben.
Hm.
Und das kann er nicht über ChatGPT und so machen, sondern da muss er erstmal selber in die Gänge kommen. Und wenn sich jemand überhaupt keine Mühe gibt und wirklich so 0815 Bewerbung schreibt, und ich habe das früher auch gemacht und deswegen habe ich 30 Absagen gekriegt als Industriekaufmann, deswegen bin ich nachher Speditionskaufmann geworden. Heute würde ich das ganz anders machen und ich würde mir wünschen, sie beschäftigen sich mit dem Unternehmen. Warum ist es dieses Unternehmen und warum ist es kein anderer? Und habe ich mir Gedanken gemacht über den Weg, den ich fahren muss. Wenn ich also eine Dreiviertelstunde brauche zum Unternehmen, dann weiß ich, kann das innerhalb der Ausbildung irgendwann mal schwierig werden. Habe ich 20 Minuten? Ja, das ist ja auch ein Argument, weil das auch mit Lebensqualität und mit Zeit ist, die man nutzen kann. Das spielt ja auch alles eine Rolle und einfach sich ein bisschen mehr Gedanken machen, warum will ich überhaupt zu diesem Unternehmen? Und das machen sich viele eben halt nicht. Und deswegen passt das nicht zusammen.
Ja.
Und wollte ich auch nochmal sagen, und ihr müsst, finde ich, als Betrieb auch ehrlich sein, ne?
Auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, wie Sidra jetzt aufgestellt ist. Ich nenne mal zwei Beispiele. Da gibt es Unternehmen, die haben Customer Service, sie haben Dispo, sie haben Abrechnung, Dokumentation, wie auch immer, aufgeteilt. Und es gibt eine andere Spedition, die macht zum Beispiel vom Anschreiben, vom Angebot einholen, das Angebot herausgeben, Disposition, Abrechnung, macht ein Azubi alles selber, das komplette Programm. Wenn ich in so einer Spedition bin, dann brauche ich eigentlich einen Abiturienten, der schon ein bisschen älter ist, weil er sehr komplex arbeiten muss. Das ist für einen 16-, 17-Jährigen schwieriger. Wenn ich aber in einem Unternehmen bin, wo sehr, sehr aufgeteilt gearbeitet wird, da fehlt mir manchmal als Azubi wahrscheinlich der Überblick. Und da muss ich wahrscheinlich mich gar nicht unbedingt auf die Suche nach einem richtig guten Abiturienten machen, sondern nach einem bereiten, leistungsfähigen Realschüler, der sich auf diese Abteilung einlassen kann. Und ich früher war das einfach so, die Speditionsunternehmen, was heißt früher, das ist ja noch gar nicht lange her, die haben jeden Abiturienten bevorzugt, bevor ich irgendwie jemand mit mittlerer Reife nehme. Und ich glaube, das war auch verkehrt, weil jemand, der sehr leistungsfähig ist, der sehr leistungsbereit ist, der sein Abi gemacht hat, und den gibt man sich nachher mit Arbeiten, bietet man ihn an, wo er eigentlich unterfordert ist, macht auch keinen Sinn. Ne? Also da muss man ehrlich sein auf der auszubildenden Seite und ehrlich sein auf der Ausbildungsbetriebsseite. Und ich weiß nicht, ob das immer so der Fall ist.
Ich finde, da sprichst du einen richtig interessanten Punkt an. Ich habe mir das mal gerade so durch den Kopf gehen lassen. Wir sind nämlich der Betrieb, der bis zum Punkt der Abrechnung, dafür haben wir die Verwaltung und Buchhaltung, aber wo der Disponent all diese Prozesse selber durchläuft für seinen Bereich. Das heißt, auch der Auszubildende wird natürlich an Teilen davon Stück für Stück beteiligt, bis er dann aber auch das von vorne bis hinten durcharbeiten kann. Das würde jetzt ja dafür sprechen, so wie du es gesagt hast, dass wir für die Generalisten bräuchte man eher Abiturienten. Bei den Abiturienten haben wir das Problem, entweder melden die sich gar nicht bei uns, oder aber, wenn wir sie haben, dann sind sie so gut, dass sie eigentlich nicht in einer LKW-Spedition bleiben wollen, sondern die studieren dann vielleicht nochmal und gehen dann eher in einen großen Betrieb, wo es auch mehr Karrieremöglichkeiten gibt. Mhm. So ehrlich muss man ja sein, wir sind ein KMU, ne? Wir bummeln immer so knapp unter 50 Mitarbeitenden. Da hat man nicht so viele Möglichkeiten, zumindest nicht auf einen Schlag. Das heißt, wenn wir jetzt hier nur noch mit strukturierten Abiturienten arbeiten würden, dann würden wir die Auszubildenden nur so durchschleusen. Das bringt uns natürlich auch nichts. Und das ist natürlich, das ist ein guter Punkt, wo man mal drüber nachdenken muss, wie geht man eigentlich damit um, ne? Was bedeutet der strukturierte Prozess oder der Generalist, ne? Was bedeutet das eigentlich an die Anforderungen an den Bewerber?
Ja, also, und es ist ja auch so, ich meine, du hast ja auch deinen Weg genommen, ne? Also es gibt ja immer die Möglichkeit, den beruflichen Weg zu gehen. Ich mache meine Ausbildung, ich arbeite mich langsam hoch. Auch diese Möglichkeiten, die Speditionen gibt's ja auch immer noch. Und manchmal bezahlen sie auch den dualen Studiengang, der später noch kommt. Die Möglichkeiten gibt es ja. Der Weg ist ja viel,
ja, was fehlt, viel besser. Es fehlt die Geduld. Es fehlt die Geduld bei den Leuten, weil letztlich bei mir haben sich einfach viele glückliche Gegebenheiten gebildet. Mhm. Also in der Ausbildung wollte ich verkürzen, das weißt du selber. Ja. Da haben wir alles dafür möglich gemacht, dass ich da eben nicht die 3 Jahre absitze und auch nicht die 2,5, sondern dass wir auf 2 Jahre verkürzen. Am Ende waren es unter 2 Jahre. Da war ich natürlich auch ungeduldig. Aber so für alle weiteren Steps, das hat sich zum Glück bei mir ergeben. Ich hatte das Glück, dass immer entsprechende Positionen halt auch frei wurden oder auch da Bedarf war, wo ich dann halt mit reingehen konnte. Aber manche andere haben diese Geduld vielleicht nicht. Die sind dann jetzt an einem Punkt, wo sie sagen, boah, ich habe jetzt 2 Jahre diesen Job gemacht, ich möchte was anderes machen, ich möchte mich weiterentwickeln. Und wir sagen eigentlich so, nach 5 Jahren ist jemand erst so richtig im Thema gut, dass er, ich sag mal, das Maximum erreicht hat, was er braucht, um diesen Job weiterzumachen. Natürlich kommt danach immer noch ein bisschen was dazu, aber so 5 Jahre nach der Ausbildung ist eigentlich so der Bereich, wo wir sagen, jetzt bist du richtig dabei. Wenn ich nach 2 Jahren schon die nächste Stufe erreichen möchte, dann fehlt mir diese Erfahrung und das ist halt dann ein Geduldsthema. Ich möchte möglichst schnell an der Spitze sein. Ich frage mich, ob die Leute dann eigentlich wissen, dass sie das dann die nächsten 40 Jahre ihres Lebens aber so weiterführen müssen. Das ist ja eigentlich auch das Langweilige. Wenn ich die, klar, ich kann die Karriereleiter ganz schnell nach oben laufen, aber danach kommt nichts mehr, wonach ich dann streben kann. Oder vielleicht bin ich auch nicht bereit, diesen nächsten Schritt zu gehen. Und diese Geduld fehlt dann halt manchmal an der einen oder anderen Stelle, würde ich jetzt mal so sagen.
Ich habe eben, also als ich gekommen bin, einen früheren Azubi von mir getroffen, habe mich mit ihm unterhalten, habe gesagt, bist du glücklich? Macht der ist jetzt 3,5 Jahre hier, würde ich mal so schätzen, Pi mal Daumen. Du weißt wahrscheinlich, wer das ist. Habe ihn gefragt, bist du zufrieden? Und so meinte, ja, er könnte sich auch noch mal was anderes vorstellen. Ne, er würde vielleicht auch gerne noch mal Seefracht machen, aber ich arbeite gerne hier.
Ja.
Und jedes Unternehmen hat ja auch die Möglichkeit, also ich war auch in einem Unternehmen, ich habe das dort wirklich gemocht, weil ja, sie konnten nicht ganz so viel zahlen, wie ich eigentlich gerne gehabt hätte. Aber sie haben Job Rotation gemacht. Sie haben andere Sachen. Ich brauchte 4 Wochen im Sommer, weil ich in die USA wollte das erste Mal. Sie haben es möglich gemacht. Und also es gibt ja andere Möglichkeiten, wo man auch Menschen halten kann. Und das ist der Grund auch, warum er denn hier ist. Weil normalerweise wechselt man möglicherweise mal nach 3, 4, 5 Jahren, wechselt man ja auch mal. Aber er hatte gesagt, nö, ich fühle mich hier wirklich wohl. Ne? Also und es gibt diese, ich glaube immer nur, ja, okay, theoretisch kann das so sein, wenn man alle 2 Jahre nachher irgendwie wechselt, wirst du mehr Geld verdienen. Ob du glücklicher sein wirst, weiß ich nicht. Und wenn ich weiß, ich bin in meinem Unternehmen, wo ich mich eigentlich wohlfühle, würde ich mir gut überlegen, ob ich dieses wegen 200 Euro mehr dann nachher wechseln.
Also. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wir haben jetzt schon öfter das Thema gehabt, dass uns halt Leute verlassen haben und nach ein paar Jahren wieder angeklopft haben, weil sie ihm gesagt haben, so, ja, okay, ich weiß, ihr könnt mir nicht mein jetziges Gehalt bezahlen oder vielleicht ist es einfach auch noch nicht angemessen im Vergleich zum Rest der Belegschaft. Aber es macht mir hier einfach Spaß. Das ist halt ein anderes Umfeld. Ich fühle mich hier ganz gut aufgehoben. Das finde ich auch mal richtig schön, wenn man sowas dann halt hört. Ja. Das sind dann halt so die Erfolgsstories, die man dann hat. Die hat natürlich, andere Unternehmen haben das auch. Und deswegen, ich finde den Satz, den du gesagt hast, da richtig sinnvoll. Man muss natürlich beides miteinander abwägen. Und klar, es gibt irgendwo Schmerzgrenzen, die muss aber jeder für sich definieren. Wo ist meine Schmerzgrenze und bin ich wirklich bereit, die Konsequenzen komplett daraus zu tragen? Das ist ja so Verantwortung übernehmen für einfach sein eigenes Leben und dann sich nicht beschweren, wenn ich eine Entscheidung treffe, dass es einem jetzt auf einmal so schlecht geht oder dass der Job keinen Spaß macht. Jede Entscheidung ist immer etwas für und auch gleichzeitig gegen etwas. Und diese Konsequenzen muss ich dann tragen. Und wenn ich merke, das passt nicht, dann muss ich sie wieder gucken, in die richtigen Richtungen abzulenken. Aber ich kann nicht andere dafür verantwortlich machen, weil ich habe ja diese Entscheidung getroffen. Und ich glaube, dieses Thema Verantwortung das ist halt auch was wir dann wieder feststellen. Wenn wir fragen, warum etwas nicht geklappt hat oder warum die Leute zu spät sind, dann gibt's immer ziemlich viele Gründe dafür, aber es ist oftmals nicht man selber. Keiner sagt, ja, ich daddel abends so lange noch vor der PlayStation, deswegen komme ich morgens nicht aus dem Bett. Oder ich bin das ganze Wochenende am Feiern, deswegen komme ich montags immer zu spät. Das sagt keiner so ehrlich. Sondern die Leute sagen so, ja, mein Wecker hat nicht geklingelt, der Bus kam zu spät oder weißt.
Ja, das kann ich auch nicht mehr hören.
Ja, genau. Also seid doch einfach ehrlich, was los ist. Da hat man doch viel mehr Verständnis für. Also wir haben auch so schon Leuten mal teilweise auch helfen können. Also mittlerweile ist man ja auch so ein Stück weit Life-Coach und gibt halt einfach auch Mitarbeiter, denen stehst du dann halt nochmal auf einer ganz anderen Ebene zur Seite. Das können wir als KMU ganz gut abbilden, weil wir halt eben klein sind, niedrige Hierarchien haben. Und dann berätst du solche Menschen halt auch noch, ich sag mal, auf ihren Lebensweg. Also gerade wenn wir haben halt jemanden, der hat frühzeitig ja Probleme mit Trauerbewältigung gehabt, mitten im Leben, noch mitten in der Ausbildung. Und das hat ihn völlig aus der Bahn geworfen. Den mussten wir natürlich auffangen, weil der stand halt eben kurz davor, sein bisher Erreichtes wegzuwerfen, dadurch, dass er mit dieser Trauerbewältigung nicht selber klarkam. Und dann haben wir ihn halt auf vielen verschiedenen Wegen halt auch versucht, dann weiterzuhelfen an der Stelle und haben das auch zum Glück geschafft. Aber dafür musst du natürlich auch die Zeit aufbringen. Das ist halt unglaublich energieintensiv, sich mit diesen Leuten dann zu beschäftigen, sie wieder auf den richtigen Weg zu führen. Und am Ende des Tages müssen sie es wollen. Sie müssen die Verantwortung übernehmen für sich selber und sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch. Ich mache das. Ich möchte das erreichen.
Ja, aber als gutes Unternehmen machst du das auch, ne? Du kümmerst dich um deine Mitarbeiter. Und so mache ich das ja auch. Ich kümmere mich um meine Azubis, die ich da habe. Und das ist dann der Unterschied. Also man braucht an den Schaltstellen, ob das nun der Ausbilder ist oder ob das der Niederlassungsleiter oder der Prokurist ist oder wie auch immer, braucht man ja auch die Vorbilder und diejenigen, die, weil das Leben läuft nicht einfach immer nur glatt.
Also überhaupt so ist nicht. Ich kann das beste Lied davon singen.
Auch. Und übrigens, ich habe mit 28 angefangen zu studieren. Also
oh, okay.
Insofern, ich habe eigentlich genau denselben Weg, nur genau andersrum, aber letzten Endes auch einen chaotischen Weg gehabt.
So, ja.
Ne? Also
aber mittlerweile kann man gut darauf zurückblicken und drüber lächeln, oder?
Ja, ja, total. Also ich kann das definitiv. Aber ich hätte mir auch nie vorstellen können, dass ich mal einen Beruf finde, wo ich sage, das ist es. Ne? Also ich habe immer rumgeeiert und geguckt und ausprobiert und das wollte ich auch noch sagen. Manchmal denke ich so, wenn man ein halbes Jahr, ne, also nach der Schulzeit, ein halbes Jahr Container packt, dann weiß ich, warum ich eine Ausbildung mache. Wenn ich ein halbes Jahr auf dem Kiez am Kiosk die Spätschicht übernommen habe, dann weiß ich auch, warum ich eine Ausbildung mache. Wenn ich aber so mit 16, 17 rauskomme und eigentlich gar keine Ahnung habe, dann weiß ich gar nicht, wo ich stehen soll mit meiner Person in dieser Gesellschaft. Ja.
Da hattest du vorhin im Vorgespräch auch was zu gesagt. Ich weiß gar nicht, ob wir dieses Fass jetzt aufmachen wollen, aber wir haben da kurzzeitig über die Wehrpflicht gesprochen. Dass ja letztlich mit dem Wegfall der Wehrpflicht, das dazu gekommen ist, dass ja eben die Leute weniger Zeit hatten, sich selber zu orientieren. Weil ich meine, in der Wehrzeit, wenn man bei der Bundeswehr war, nicht für alle war das irgendwie das Gelbe vom Ei. Man hat das halt durchgezogen, weil man es musste. Vielleicht hat man verweigert und hat Zivildienst irgendwo geleistet, hatte da vielleicht bessere, aber auch schlimmere Erfahrungen. Das ist ja immer jedem selber überlassen, wie er da die Sachen wahrnimmt. Hatte dann aber auf jeden Fall eine Vorstellung davon, welche Arbeit man vielleicht nicht machen möchte und wo man aber eher ein Händchen für hat. Oder einfach sich generell mehr Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was möchte ich eigentlich in meinem Leben erreichen. Fehlt uns diese Zeit?
Oh ja, das ist einer der Hauptknackpunkte für mich, warum wir so viele Probleme mit den jüngeren Azubis haben. Also ich glaube, wir hatten 2011 die Entscheidung getroffen, die Wehrpflicht auszusetzen. Und für mich war die Ersatzzeit, die ich geleistet habe, ich wurde beim Zoll an der Waffe ausgebildet, habe den später verweigert, war für mich die wichtigste Zeit meines Lebens, weil ich habe mir eine harte Stelle ausgesucht und habe dann sofort gemerkt, oh Thomas, das überfordert dich, weil eigentlich dachte ich so, sozialer Bereich ist eigentlich meins. Und da habe ich dann gemerkt, oh nee, das dafür bin ich nicht gewappnet. Aber ich habe so viel gelernt und ich selber, also ich traue mich das ja irgendwie gar nicht richtig zu sagen, aber ich finde, dass man von jungen Menschen, egal ob sie Männlein oder Fraulein sind, erwarten kann, dass sie ein oder eineinhalb Jahre einen Dienst für die Gesellschaft machen. Und dann haben sie auch den Anspruch darauf, dass man ihnen das auch anerkennt und sagt, danke, dass du das auch für uns machst, in welchem Bereich auch immer. Und dann, wenn man so etwas machen, als Pflichtveranstaltung machen würde, direkt nach der Schulzeit, egal ob das ESA ist oder EMSA ist, oder ob das Abitur ist, dann sind sie nach diesen 1,5 Jahren auf einem ganz anderen Level. Und das Thema ist hochaktuell wegen der Verteidigungspolitik. Ich gehe da ganz anders ran und denke, sie brauchen diese Zeit. Und gerade bei der Wehrpflicht war das doch eigentlich so, das war der einzige Ort, wo unterschiedliche Gesellschaftsschichten, jemand aus Blankenese und jemand aus Bild steht, an einem Ort waren und sie gegenseitig die Verantwortung für sich übernehmen mussten. Und das zählt im sozialen Bereich ja genauso. Und alle, die so einen Dienst machen, sind am Ende auf einem ganz anderen Step als vorher. Und dann ist es schon klarer, in welche Richtung, oder zumindest einigermaßen klarer, in welche Richtung sie geht. Ich finde, das war der größte Fehler, den wir gemacht haben. Und die Zeit fehlt uns. Und danach sollen sie ihre Ausbildung machen. Und dann wissen sie auch eher, was sie wollen.
Ich glaube, das würde ich so unterschreiben. Ich habe ja vorhin gesagt, ich bin seit 25 Jahren im THW, Katastrophen- und Zivilschutz. Und ich kenne ja auch noch die Zeit der Wehrersatzdienstleistenden. Das war natürlich ein ganz anderer Schlag Leute. Die kamen mit einer anderen Motivation. Die hatten keine Lust auf Militär. Also sitzen sie beim THW, musstest du, glaube ich, 7 Jahre dann deine Zeit absitzen, sag ich mal. Hast du nur einmal im Monat Dienst gehabt und manchmal donnerstags noch so irgendwie, aber meistens am Wochenende einmal einen Dienst. Aber über diese 7 Jahre, die man sich dieser Sache verpflichtet, hatten wir natürlich dadurch auch einen ganz schönen Eingang an Leuten, die dann auch geblieben sind, weil die dann nämlich festgestellt haben, wie wichtig das ist. Und die haben dann über die Zeit das bekommen, was sie dann in Kompakt natürlich bei der Bundeswehr oder sowas hatten. Und das haben wir natürlich jetzt nicht mehr. Wir haben zwar immer noch einen fleißigen Zustrom an Leuten, aber das sind witzigerweise genau die Leute, wie wir sie bei den Auszubildenden wiederfinden. Das sind die Leute, entertain mich. Ich bin hier, um zu helfen. Was soll ich machen? Ja, kannst du, ne, das ist der Bereich, kannst du ein bisschen mitdenken. Nicht in der Lage. Also man hat früher Leute eher mit Zielen geführt, auch beim THW und auch in der Arbeitswelt war das dann so ein Stück weit. Du hast gesagt, pass auf, das ist die Marschrichtung, da wollen wir hin. Wie du das schaffst, das ist deine Sache. Und mittlerweile musst du den Leuten einzelne Aufgaben aufeinander aufgebaut mitgeben, damit sie halt das auch möglichst so erfüllen, wie du das möchtest. Das sehen wir bei den Auszubildenden, das sehe ich im Katastrophenschutz. Nicht durchweg. Ich weiß, es gibt immer die Perlen für die Perlentaucher, ne? Man findet immer die tollen Leute. Aber in der breiten Masse sehe ich das schon. Also früher, ich weiß das noch, als ich selber in die aktiven Einheiten gewechselt bin beim THW, wenn du gesehen hast, da liegt noch irgendwie was im Weg rum oder die Halle ist dreckig, hast du ausgefegt, hast den Kram weggeräumt, so, ne? Und dann hast du Meldung gemacht. Heutzutage, die Leute stehen stumpf rum und warten, dass du denen sagst, feg die Halle aus, räum das weg und dann mach Meldung. Und das ist halt, ich sag mal, bei uns hier bei der Ausbildung leider teilweise dann auch genauso. Vorhin habe ich es ja erzählt, dann wird eher am Handy geguckt, wenn nichts zu tun ist, anstatt sich selber mit Aufgaben zu beschäftigen, wenn ich gerade keine bekomme. Und das ist halt das, was es dann auch für uns so arbeitsintensiv macht.
Das glaube ich gerne. Und dann macht euch keine Illusion, ihr habt jetzt schon einen hohen Betreuungsaufwand, also wahrscheinlich höher, als er früher war.
1:1 mittlerweile.
Ja, und es wird so bleiben. Also da mache ich mir jetzt keine Illusion darüber. Das wird man wahrscheinlich akzeptieren müssen. Ich weiß nicht, wie ihr das im Unternehmen regelt. Ich kenne das von einigen Ausbildungsbetrieben, da ist es so, die Auszubildenden sitzen bei den Sachbearbeitern, bei den Disponenten und der ist schon voll mit Arbeit. Mhm. Und der muss jetzt zusätzlich sich auch noch um jemanden kümmern, der vielleicht ein bisschen mehr Probleme hat. Eigentlich müsste man dem Sachbearbeiter, der vielleicht eine relativ hohe soziale Kompetenz hat und auch Lust dazu hat, ein bisschen weniger Arbeit geben, damit er mehr Zeit hat für denjenigen. Das kann aber nicht jedes Unternehmen. Und weil alle Unternehmen, ich kann das richtig festmachen, wir hatten, also ich sag's mal so, immer 21 Eingangsklassen. So, die haben angefangen im Jahr mit Spedition. 21. Das ist die größte Ausbildungs- oder Berufsschule im Speditionsbereich in ganz Deutschland. Ich glaube, wir liegen jetzt noch bei 14. Mhm. Und die Unternehmen haben, als sie gemerkt haben, ich kriege nicht mehr das Personal, was ich eigentlich brauche, haben dann ein bisschen Abstriche gemacht, haben gemerkt, sie schaffen das mit dem Betreuungsaufwand nicht mehr und haben dann gesagt, ja gut, dann eben halt nicht. Und das, glaube ich, ist der Grund, dass es einfach weniger Azubis gibt. Ne? Also uns fehlen die und die Entwicklung finde ich ganz furchtbar. Aber ich kann auch jedes wirtschaftlich denkende Unternehmen auch verstehen, dass sie es so machen. Ne? Aber wir haben auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Ihr als Unternehmen, ihr tragt sie genauso wie ich auch und wie andere Unternehmen. Also ich als Schule und ihr als Unternehmen auch und versuchen da zu helfen, wo es geht. Und es gibt ja ganz viele Unterstützungsmaßnahmen, aber einfacher ist es nicht geworden und wird das, glaube ich, auch in Zukunft nicht werden.
Nee, genau. Also du hast das ganz gut beschrieben. Das ist halt eben genau die Leute, die das können, die haben oftmals nicht genug Zeit. Man versucht sie natürlich irgendwie freizuschaufeln, aber wir haben versucht, das anders zu lösen. Ich hatte dir ja schon im Vorgespräch gesagt, wir haben ein eigenes Ausbildungskonzept bei uns erstellt. Das sind irgendwie 200 Seiten oder sowas dick. Da ist von Anfang bis Ende sind da Sachen drin, die jetzt nicht nur auf unsere Arbeit bezogen, die Leute schulen. Also letztlich, wir haben ja eure Arbeitsunterlagen mit all den Leuten, die über die Jahre den Abschluss an der H14 war es vor,
ja,
ne, gemacht haben. Die haben alle damit dran mitgewirkt, plus die aktuellen Auszubildenden zu der Zeit. Da haben wir 2020 in Corona mit angefangen. Da waren aber auch gesellschaftliche Themen drin. Wir haben so ein bisschen Knigge damit reingebracht oder wie verhalte ich mich am Telefon oder gegenüber anderen Leuten. Einfach um diese ganzen Kompetenzen in der Breite zu schulen. Es gab Lernkarten dazu, wöchentliche Lerntests. Wir haben geübt, mit den Leuten zu präsentieren. Die mussten Buchpräsentationen halten. Das heißt, die haben Bücher zur Auswahl bekommen zum Lesen und sollten das dann vorstellen halt. Einfach um das zu lernen, auch mal seine Sachen zu verkaufen. Ich meine, ich muss ja auch, wenn ich einen Kunden von was überzeugen will, muss ich ja auch einen kurzen Pitch irgendwie hinkriegen. Mhm. Und das Gleiche, wir wollten sie einfach an der Stelle mitnehmen. Das war auch gewünscht von den Azubis zu der Zeit. Und dann haben wir festgestellt, wir haben sie damit völlig überfordert. Die haben uns dann irgendwann wieder gespiegelt, das ist ja hier voll schlimm und wir müssen hier so viel mehr leisten, das steht gar nicht mal im Arbeitsvertrag drin.
Wow.
Und dann ist eigentlich eine Hilfsmaßnahme zur Unterstützung der Leute, ist dann zu einer Selbstbürde für die Leute geworden, weswegen sich das ganze Konzept wieder ausgefasst hat. Das liegt quasi bei uns jetzt in Anführungsstrichen in den Schubladen, es liegt mittlerweile auf den Servern, ne? Aber es findet keine Anwendung, weil die wenigsten Leute sagen, ich bin dazu bereit, nochmal die Extrameile zu gehen, sondern so viel wie muss, ne, aber so wenig wie geht. Das ist ein gutes Springfett, springt nur so hoch, wie es muss, kommt da, ja.
Also ich will ja kein Klugscheißer sein, aber ihr wolltet wahrscheinlich auch zu viel.
Das, ne? Also, glaube ich auch.
Das kenne ich ja auch, wo ich ein super Programm mache und denke, okay, Thomas, das war wieder nix, fahr mal wieder ein bisschen runter, weil eigentlich der Gedanke ist ja richtig, ne? Habt ihr einen Dresscode bei euch im Unternehmen?
Nee, nein. Schon. Wir sagen keine Badelatschen und solche Geschichten, ne? Also keine Jogginghose, das sind so Sachen, aber so richtigen Dresscode hier irgendwie mit Sakko oder sowas, die Herren und die Damen mit Rock oder sowas, nee, das gibt's sonst nicht.
Also ich weiß noch, mein erster Tag im Referendariat, mein Mentor sagte, ich war in Lübeck, du kommst hier nie mit Badelatschen und kurzer Hose an. Also never ever, weil das bedeutet für die Schüler, du gehst danach zum Strand. Und das habe ich mir echt eingeprägt, habe ich definitiv nicht gemacht. Und ich war vor 10 Jahren, glaube ich, beim Niederlassungsleiter beim Zolldeklaranten und der hatte einen schwierigen Azubi von uns. Und dann habe ich mit ihm geschnackt und dann, das ist so Generation Wacken. So, ne? Also der ist eigentlich so ein bisschen härter drauf und dann sagt er, du, da ist unser Azubi mit der Jogginghose gekommen. Ne? Und dann meine ich, jo. Und ja, ich habe ihn gefragt, wieso kommst du mit der Jogginghose? Und jetzt kommt's, da hat er gesagt, meine Mama hat mir nichts anderes rausgelegt. Und da ist mir der Kinnladen runtergefallen. Ich würde mir in der Schule einen Dresscode total wünschen. Und also was heißt ein Dresscode? Aber wenn ich im Hochsommer die Mädels sehe, oh, da tun mir die Jungs manchmal echt ein bisschen leid. Also da hüpft ja fast alles aus der Bluse. Ich sag's mal ganz.
Ja, also wir hatten da schon mal, haben wir einer Kollegin eine Jacke geliehen, die sie sich um die Hüfte binden kann, weil der Rock so kurz war. Da haben die ganzen Kollegen dann immer rüber geguckt.
Ja, klar.
Und das kannst du ja auch nicht bringen, ne? Also nee, auf beiden Seiten nicht.
Also deswegen so ein gewisser Dresscode. Ich meine, ich habe ja nun mal wenig Haare auf dem Kopf, deswegen habe ich auch meistens immer ein Cabby auf, aber in der Klasse nehme ich den runter.
Ja.
So. Ich würde es ja eigentlich, würde ich ja auch ganz nett finden, wenn ein Schüler das auch mal machen würde. Machen die nicht, akzeptiere ich auch, ne? Bei einer mündlichen Prüfung sehe ich das dann auch noch mal ein bisschen anders, aber so grundsätzlich so ein kleiner Dresscode, der würde mir schon ganz gut
gefallen. Ah, da sind wir leider wieder bei den Themen bei Old White Man. Ne? Ich merke das. Also ich bin noch einer der wenigen, der öfter auch mal einen Sakko anhat, der aber jeden Tag in der Regel ein Hemd trägt. Das nimmt halt auch ab und wir sind als Firma, wir haben zu wenig Kundenbesuch bei uns, ne? Als LKW-Spedition. Wir haben eher Fahrer bei uns und die sagen dann halt eher so, wie du hast nicht so verkleidet heute, ne?
Ja, ja.
Also wir sind halt auch in einem anderen Teil dieser Branche unterwegs, als jetzt vielleicht in der Spedition. Da sehe ich das auch, wenn ich da mal zu Besuch bin bei quasi unseren Kunden. Da ist dann auch ein bisschen mehr Dresscode. So bei uns ist das doch schon sehr locker. Wir haben Grenzen, da, also auch, wie du sagtest, Shorts oder sowas, ja, ist okay bis zu einem gewissen Maße und so. Aber ansonsten sind wir doch recht locker. Ich fürchte, das müssen wir auch ein bisschen sein für die Art Leute, mit denen wir, die für uns halt auch arbeiten. Das ist halt einfach so auch gewünscht und ich glaube, das ist auch okay. Also zumindest jeder weiß auch, wenn wir zum Kunden rausfahren, dann ziehe ich mir auch was Ordentliches an. Mhm. Ich habe ja auch hier Generation Wacken, jemand, der der fühlt sich dann zwar wie verkleidet, wenn der mal ein Hemd anziehen muss, aber er macht das natürlich, wenn wir Kunden besuchen, dann sagt er, hey, okay, für den einen Anlass mache ich das. Als wir Jubiläum hatten, hat er sich sogar, glaube ich, extra einen Anzug besorgt. Also da muss man euch sagen, Chapeau. Ne? Ja, also Respekt. Mensch, der sowas niemals tragen würde, hat gesagt, ey, das ist es mir wert, für unser Jubiläum mache ich das. Und da muss ich sagen, ist auch schon alles okay. Also im Grunde genommen, die Leute, die bei uns sind und die wir auch halten, die gehen ja auch diese Philosophie mit. Mhm. Ne? Ja, jetzt haben wir echt hinreichend über diese Themen gesprochen, auch was vielleicht die eine oder andere den einen oder anderen Impuls gesetzt, wie man da vielleicht auch besser rangehen kann. Sogar für uns habe ich uns jetzt Impulse aufgenommen. Also das ist ja schon mal richtig gut. Hast du jetzt vielleicht nochmal, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, nochmal so ein paar Tipps, ein paar Sachen hast du ja auch schon genannt, die man jetzt den Azubis nochmal mitgeben kann, wenn sie sich dann diesen Podcast anhören, was sie in der Vorbereitungszeit machen können. Vorhin war es einmal Thema GEFA-Test oder sowas zum Beispiel mal machen, um sich selber zu orientieren. Hast du noch ein, zwei andere Tipps, bevor man sich in so eine Ausbildung stürzt?
Also ich glaube, das erste Grundsätzliche ist, ich muss Bock da drauf haben. So, und ich hatte das vorhin auch schon gesagt, so viele sind nicht gerne zur Schule gegangen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Und das passt vielleicht auch nicht hundertprozentig. Das kann ja auch sein. Aber ich muss Lust haben, weil das ist spannend und ich verdiene das erste Mal Geld. So, wenn ich diese Grundeinstellung habe, ne, dann geht vieles nachher ja auch viel einfacher. Wenn ich keine Lust habe, wird das Ganze schon ein bisschen schwieriger. Also ich hatte vorhin schon gesagt, viel mehr Gedanken machen, was die Berufsfindung angeht. Finde ich ganz viel Gedanken machen, was die Bewerbung angeht. Wo will ich überhaupt hin? Also ich wenn ich jetzt in der Nähe hier, ich komme vielleicht aus Wilhelmsburg. So, ich mache mich schlau, was gibt's hier an Speditionen? Sehe den Citra. Ich glaube, es kommt keiner auf die Idee, einfach mal hier vorbeizukommen, mal an die Tür zu klopfen und sagen, ich bin der und der, ich bin eigentlich am Überlegen, ich möchte gerne die Ausbildung machen, wollt mir mal das Unternehmen angucken. Ihr werdet doch die Letzten, die sagen würden, geh mal wieder, mach das mal bitte schriftlich, sondern würde sagen, komm rein, ne, setz dich mal dahin und guck es dir an. Und dieser bisschen andere Weg, der eigentlich viel logischer ist, ne, auch nicht eine Bewerbung zu schreiben, sondern erstmal anzurufen, das wäre mit Sicherheit der bessere.
Haben wir gerade erst gehabt, von der Kumpel von einem derzeitigen Auszubildenden, du hast ihn vorhin gesehen, der kurz reinkam bei unserer Vorbesprechung da. Der Kumpel hat sich gemeldet und hat auch gesagt, hey, er hat gehört, das ist ganz cool bei euch, er würde sich das gerne mal angucken. Und dann genau so gemacht. Also vom Auftreten her vielleicht jetzt irgendwie so gewesen, wo man gesagt hätte, oh, ne, zieh dich vielleicht nochmal um. Aber hey, er hat sich immerhin die Mühe gemacht, hat sich die Zeit genommen, herzukommen. Ja. Ist er jetzt auch noch in der Schule aktuell? Ne?
Das heißt, er ist schon rechtzeitig dabei.
Ja, also, kann man sehen, jetzt, wie man möchte. So, ne? Früher hat man sich ein Jahr vor drum bemüht, aber mittlerweile sind wir froh, wenn sie bis 4 Wochen vorher sich dazu entscheiden. Aber der ist immerhin hergekommen. Der hat jetzt auch mit uns ein Probearbeiten vereinbart, auch über mehrere Tage. Klärt das auch mit der Schule, inwiefern das möglich ist, dass er vielleicht sogar dafür freigestellt wird und dergleichen. Das ist schon mal von der Motivation her. Vom Auftreten müssen wir erstmal noch gar nicht drüber reden. Das können wir, wenn er Bock hat, können wir das ihm alles beibringen. Aber die Lust, die wir jetzt gerade schon mal festgestellt haben, die ist schon mal cool. Und das ist nämlich genau der Punkt, den du gerade gesagt hast. Ich glaube, das könnte man nochmal empfehlen.
Ja, und manchmal denke ich so, dieser Beruf ist ja jetzt erstmal nicht so hip, ne? Also,
überhaupt deine Aufgabe? Wir sind nach Versicherung und Banken die drittschlechtesten bewertete Branche.
Ja, aber pass auf. Also irgendwie ist es irgendwie nicht hip und das kann ich auch meinen Freunden relativ schlecht verkaufen. Ich sorge dafür, dass Sendungen von A nach B gehen. Aber jetzt komme ich zu dem Punkt. Normalerweise, wenn jemand Abitur macht, macht er häufig Work and Travel. Und wenn er Work and Travel macht, dann arbeitet er meistens in Brisbane, Adelaide, also irgendwo in Australien, auf einer Plantage und pflückt dort Blaubeeren für Kost und Logis. Wenn ich aber die Ausbildung zum Speditionskaufmann mache, weil du hattest das vorhin auch schon gesagt, alle in der Welt wissen, wie die Ausbildung in Deutschland ist. Da arbeite ich nicht auf der Plantage, wenn ich Work and Travel mache, dann mache ich Urlaubsvertretung, meinetwegen in Neuseeland, Auckland, Wellington, Christchurch oder Cape Town in South Africa oder wo auch immer. Ne? Ich glaube, wir haben ja auch bei uns in der Schule so unterschiedliche Klassen, ne? Bachelor-Klasse, Europa-Klasse, digitale Klasse, was auch immer. Aber ich habe eine ganz normale Klasse, da ist jemand, der geht jetzt für 8 Wochen nach Malaysia. So, der macht eine ganz normale, stinknormale Ausbildung. Ja. 6 Wochen in den Sommerferien, eine Woche vorher, eine Woche danach. Ich habe eine Schülerin in der Klasse, die steht eigentlich eher auf 3. Und die geht mit ihrem Logistikunternehmen nach Toronto für 3 Monate. Das darf mein Chef eigentlich gar nicht wissen, weil die darf ich gar nicht 3 Monate freistellen. Habe ich aber auch gemacht, weil ich weiß, das ist der Highlight ihrer Ausbildung. Und der Deal war, ein halbes Jahr später, wenn sie dann wieder da ist, macht sie die Lernförderung bei mir nachmittags und holt den Stoff nach. Und dann ist doch alles super. Also es gibt so viele Möglichkeiten in Europa und alles gefördert in Europa, im Europa-Fernhausland, alles zu machen. Das ist so charmant und ich kann überall in der Welt arbeiten, ob nun in Lissabon oder in Hamburg oder in Madrid. Das ist überall die gleiche Arbeit.
Ja.
Es spricht so viel eigentlich dafür, weil das so die Basisausbildung ist für alles.
Ich habe mal gehört, und das finde ich nach wie vor aktuell, die Logistik ist ein Teil von allem.
Ja.
Wir sind der Motor von allem. Überall, egal wo, in welchem Bereich. Jedes Unternehmen hat in irgendeiner Form Logistik. Beschaffungslogistik, Entsorgungslogistik, Distributionslogistik, all diese Felder, die man kennt, die sind überall vertreten und die sind unterschiedlich ausgeprägt. Teilweise sind sie bei den Industriekaufleuten, teilweise bei den Spediteuren. Aber die Logistik ist überall da und wer davor die Augen verschließt, der verschließt die Augen vor der gesamten Wirtschaft. Und dementsprechend sollte man diesen Beruf einfach auch mal wieder mehr wertschätzen, weil wir haben es in Corona gesehen, ohne die Logistiker, ob es von den Fahrern bis zu den Disponenten, bis zu allen, ja, genau, es funktioniert nicht. Die Supply Chain ist zusammengebrochen und wir brauchen hier resiliente Konzepte und dafür brauchen wir Leute, die Bock darauf haben, diese zu entwickeln. Und ich glaube, das können wir als gutes Wort da so mitnehmen, dass das da auch eine Motivation sein sollte für diesen tollen Beruf.
Ja, eine Sache, also es ist, also ich glaube, die Azubis wissen eigentlich gar nicht, auf was sie sich einlassen. Also diese kaufmännische Ausbildung ist ein Zehnkämpferberuf. Sie müssen über Versicherung, über Bankgeschäfte, Außenhandel, über so viele Sachen Bescheid wissen. Das ist das Erste, was ich den neuen Schülern sage. Also, ey, das ist eine Zehnkämpferausbildung. Ihr werdet richtig viel lernen. Ne? Also nimmt das nicht als was Negatives auf, sondern als was Positives, dass man einfach mal wieder ein bisschen schlauer wird. Ne?
Ja.
Weil viele haben vorher irgendwie eher die Idee, ach, das ist hier so ein bisschen lockeres 0815-Geschäft, aber so ist es nicht.
Das merken wir.
Und ja, genau. Und euer Hauptjob ist Probleme zu lösen.
Exakt.
Wer Bock da drauf hat, ist hier genau richtig.
Ja.
Wer aber gar keine Lust auf diese Seite hat, der kriegt hier wahrscheinlich ein Problem.
Ja, so, ne? Exakt. Ja. Thomas, ich glaube, das ist ein richtig gutes Schlusswort für diese ganze Thematik. Wir haben uns jetzt hier wirklich durch echt alle Bereiche durchgearbeitet und ich finde das richtig cool, was du dazu beigetragen hast. Ich hoffe, du bist alles losgeworden oder hast du noch mal irgendwas, was du jetzt noch richtig...
Ach, aber eigentlich ist es nicht, das muss jetzt nicht an dieser Stelle sein, aber wir als Schule verändern uns ja einfach auch. Und wenn wir jetzt den neuen Standort haben, dann werden wir anders arbeiten. Das beschäftigt uns alle. Ich hoffe, dass es dann positiv für die Azubis sind. Muss man nachher mal gucken. Aber es bewegt sich ganz viel in der Berufung.
Ja.
Aber das machen wir dann ein anderes.
Wir können das gerne nochmal weiter aufnehmen, wenn das hier Anklang findet, weil ich finde, es ist ein wichtiges Thema. Vielleicht kristallisieren sich da ja auch nochmal so ein paar Fragen raus bei den Leuten, mit denen wir uns dann beschäftigen können an der Stelle. Ich fand aber auf jeden Fall, dass auch ich jetzt hier schon eine ganze Menge noch mit rausgenommen habe, die wir selbst in den Vorgesprächen so nicht besprochen haben. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle.
Ich bedanke mich auch.
Ich würde einmal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal die Fragen raussenden. Welche Erfahrung habt ihr denn eigentlich mit neuen Azubi-Generationen gemacht? Was würdet ihr euch wünschen? Was könnte zwischen Azubis und Unternehmen besser laufen? Und vor allem, wie sind eure Meinungen generell zu diesem Thema? Und sollte es auch ein Follow-up hier von uns geben, von Thomas
und mir? podcast@sitra-spedition.de.
Danke aus der Regie einmal für das Einspielen unserer podcast@sitra-spedition.de Mail. Schreibt uns dort gerne, teilt eure Erfahrungen auf Social Media mit uns und ich würde mich sehr freuen, Thomas, wenn wir uns nämlich zu diesem Thema nochmal ein weiteres Mal austauschen.
Gerne wieder.
Sehr gut, dann vielen, vielen Dank für die Aufnahme.
Ich bedanke mich auch.
Und kommt alle gut durch die Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.